Schon seit Jahren boomt der Onlinehandel und damit wächst auch seine Verantwortung für die Nachhaltigkeit. Das gilt umso mehr, als E-Commerce und Online-Shopping oft per se als klimaschädlich wahrgenommen werden und der stationäre Handel unhinterfragt als nachhaltiger gilt. Dabei gibt es längst Versandhändler, die seit Jahren intensiver nachhaltigen Lösungen arbeiten. Andererseits stellt sich natürlich schon die Frage, passen Nachhaltigkeit und E-Commerce oder überhaupt Commerce überhaupt zusammen? Welche Maßnahmen kann man auf den Weg bringen und wie kann man diese Maßnahmen an die KonsumentInnen verständlich kommunizieren? Über all diese Themen wollen wir heute sprechen.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME, Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen bei SAME Grüne Wiese, dem Podcast für nachhaltiges Unternehmertum. Ich bin Andreas Winterer, Senior Advisor und Podcaster bei SAME Consulting bei Utopia. Im heutigen Podcast hören Sie mich gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin bei der Utopia GmbH und langjährige Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation, die gerade frisch aus dem Urlaub zurück ist und völlig erholt ist. Hallo Maike.
Hallo Andreas, das ist tatsächlich so. Ja, und gemeinsam sprechen wir heute mit einem Experten, der täglich an den Herausforderungen arbeitet, die Nachhaltigkeit und E-Commerce bereithalten. Wir sprechen dazu mit Benjamin Köhler, Lead Sustainability Manager bei der Otto GmbH und Co. KG, der seit über 13 Jahren die Nachhaltigkeitsstrategie eines der größten Online-Händler in Deutschland gestaltet. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Schön, Ben, ich freue mich. Herzlich willkommen und guten Morgen.
Willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Hallo Maike, hallo Andreas.
In Vorbereitung auf den Podcast habe ich ein Interview mit dir gefunden auf otto.de. Da ist die Überschrift »Der unbequeme Mann«. Bist du unbequem oder ist es die Nachhaltigkeit, die einfach immer irgendwie unbequem sich anfühlt?
Ja, das ist, ist ganz lustig eigentlich, die Anekdote dazu. Ich habe die Headline nicht selber ausgewählt. Das war ein Interview, was unsere Unternehmenskommunikation vorbereitet hat. Und dann stand diese Headline oben drüber und ich dachte, naja, ich glaube, heute muss man schlagkräftige Headlines machen, um geklickt zu werden. So ganz hundertprozentig finde ich mich da nicht wieder. Ich würde mich nicht als per se unbequem bezeichnen. Ich glaube, ich bin ziemlich hartnäckig und überzeugt von den Themen, die ich vorantreibe. Das hat vielleicht auch was mit unbequem zu tun. Zu deiner Frage, ob die Nachhaltigkeit per se unbequem ist. Ja, ist sie, weil sie die Dinge in Unternehmen meistens ein Stückchen anstrengender macht. Ich muss mich intensiver mit meinen Prozessen beschäftigen. Ich muss über Alternativen nachdenken. Es ist oftmals, zumindest in den Anfängen, auch teurer. Aber ich glaube, die Kunst ist eben gerade darin, diese Zielkonflikte nicht nur über die Unbequemheit und irgendwie mit Verbissenheit voranzutreiben, sondern da wirklich in einer guten Mischung voranzukommen, die Chancen zu sehen, aber eben auch hartnäckig zu bleiben und das Thema weiter voranzutreiben.
Gibt es irgendwie einen Trick, wie man das ändern könnte, dass sich Nachhaltigkeit nicht immer so unbequem anfühlt, auch in Unternehmen? Also du hast schon Chancen zeigen und so. Mhm. Also gibt es da so drei so Rezepte, wo du sagen würdest, das ist es?
Also drei Rezepte habe ich nicht. Ja, es ist immer so schwierig mit diesen Rezepten, die für alles gelten. Ne? Nee, ich glaube tatsächlich, wenn ich mir anschaue, auch wie was wir gerade für eine grundsätzliche Stimmung dem Thema Nachhaltigkeit oder Umweltschutz in der Gesellschaft haben, dann, ich würde sagen, mein Rezept ist tatsächlich ein positives Bild von dem Thema zu zeigen und Lust auch auf Anstrengung zu machen, was ich gerade meinte. Ne? Weil wir müssen da hinkommen und das ist auch so mein Ziel, nicht mit einer Schwere und Belastung reinzugehen und oh, jetzt kommt hier wieder irgendwie einer aus der grünen Ecke, ob das jetzt politisch oder nicht politisch gemeint ist, sondern tatsächlich zu sagen, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir was Großes geleistet und dafür lohnt es sich auch anzustrengen, also das auch als ein gesellschaftlich sehr wünschenswertes Thema wieder zu positionieren.
Andreas, da hake ich doch einmal ganz kurz ein. Andreas und ich haben tatsächlich gerade im Vorgespräch darüber gesprochen und haben gesagt, aus irgendeinem Grund, und ist das ein deutsches Phänomen, diskutieren wir Nachhaltigkeit mit so einem unglaublichen Beschwer immer. Also wir sprechen über die großen global-ökologischen Herausforderungen und das sind sie ja auch. Und deshalb sagen wir, deshalb müssen wir es jetzt halt alles anders machen. Ganz schrecklich. Und wir kommen nicht dahin, von einer positiven Zukunftsvision, einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu sprechen. Und ich denke immer, eine dekarbonisierte Gesellschaft ist doch eine bessere Gesellschaft. Ja. Sind laute LKWs, die durch Städte donnern und dabei Krach machen, sind die lebenswert? Aber aus irgendeinem Grund kriegen wir das nicht hin. Und der Andreas Waldgrat in Wien und sagt, er hat den Eindruck, dort wird über Nachhaltigkeit anders kommuniziert und positiver. Und dann erinnere ich mich immer, stimmt, deshalb haben wir eigentlich mal Utopia gegründet. Also ist das irgendwie ein deutsches Phänomen, dass wir das mit so einem Beschwer diskutieren?
Ja, ich muss da auch aufpassen, dass ich nicht zu sehr in diese Kerbe schlage, ne? Unsere Kultur und wir haben so viel Angst und jetzt ist alles schlimm und Untergangsszenarien, aber ich erlebe es ja auch, ne? Wenn man den Menschen auch ins Gesicht schaut, wie die Stimmung aktuell ist, die ist nicht gut. Ich glaube auch, ich habe auch gerade übrigens an die Österreicher gedacht, ne? Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, ne? Also die haben ja auch einen guten Humor, was sowas angeht, wie man mit Themen umgeht. Ich glaube, es ist schon in gewissen Teilen ein deutsches Phänomen und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir auch, dass wir da eine andere Stimmung zu entwickeln. So, und bei mir ist immer im Kern, das ist so ein komischer Gedanke, der sich festgefressen hat, weil über die Jahre habe ich schon gemerkt, das kannst du nicht auf die leichte Schulter nehmen im Unternehmen, ne? Also überall, wo wir ankommen, wir machen es erstmal komplizierter, ganz oft. Also wir feiern auch Erfolge und Dinge funktionieren dann auch, aber man macht halt erstmal, stellt man Prozesse um, wenn du über Produkte sprichst, du kaufst andere Materialien ein, du musst deine Lieferkette ändern, es wird teurer, du hast andere Lieferanten, die du brauchst. Dass wir da aber eine positive Anstrengung für solche Themen entwickeln, ne? Und das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber der American Dream hat funktioniert in der Vergangenheit. Ich will nicht sagen, dass er noch funktioniert, aber sowas bräuchten wir halt auch. Und ich glaube, das geht auch. Und ich war 2 Tage in Kopenhagen, um das Wien-Beispiel mal aufzugreifen. Und das fand ich beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit. Es ist eine Stadt, ich weiß, es ist urban, es ist nicht rural, wo alles wieder schwieriger wird mit Mobilität und Co. Aber wie diese Stadt so eine Freude an dem Thema Nachhaltigkeit entwickelt hat, ja, was Energieversorgung angeht, was Bauen angeht, was Stadtplanung in Summe angeht. Also echte und gefühlte Nachhaltigkeit, auch dass man die Autos einfach verbannt, die sind zwar immer noch da, aber die sind auch nicht mehr sichtbar, ne? Sind unter der Erde irgendwo in riesen Tiefgaragen und der ÖPNV ist super. Und da würde ich mir wünschen, dass wir wieder hinkommen und weg von diesem Untergangsszenario und alles ist so schwer, sondern tatsächlich die Chancen sehen, aber das auf einem realistischen Grund, ne? Also ohne, dass man da irgendwie sich Luftschlösser baut, ist alles easy und schaffen wir in 3 Jahren mit Sicherheit nicht. Aber eben mit einer Lust an der positiven Anstrengung.
Das gefällt mir, die Lust an der positiven Anstrengung. Du bist ja jetzt seit 13 Jahren bei Otto in Sachen Nachhaltigkeit in verschiedenen Positionen. Also du bist da schon auch aufgestiegen. Ich finde sowas ja grandios, wenn man so richtig lange Zeit im Unternehmen verbringt und mit einer Sache, mit einem Thema verbringen kann, weil man dann wirklich fundiertes Know-how in sich aufladen und dann auch anwenden kann und eben all diese Erfahrungen sammelt. Nun bist du ja, du warst ursprünglich Ökonom, sicher mal mit einer eigenen Vorstellung von Nachhaltigkeit gestartet. Wie würdest du sagen, haben diese 13 Jahre Otto deine Vorstellung, was Nachhaltigkeit im Unternehmensumfeld ist und leisten kann, verändert?
Also das hat sich schon sehr stark verändert, wie ich das Thema wahrnehme und wie sich auch meine Vorstellung verändert hat. Muss man sich immer mal wieder so ein bisschen, muss man kurz innehalten und Rückschau betreiben, damit man das auch so versteht, weil sonst hetzt man da sowieso so durch den Alltag und die Entwicklung durch. Also vielleicht erstmal grundsätzlich hat sich das Ambitionsniveau, was von uns als Otto erwartet wird, was wir uns aber selber geben, in den letzten 13 Jahren enorm erhöht. Ne? Also wir haben auch schon vor 13 Jahren gesagt, Nachhaltigkeit muss in die Kernprozesse. Wir machen hier keine Standortthemen und gehen nicht weiter. Aber auch das hat sich nochmal massiv erhöht. Also um euch mal ein Beispiel zu geben, vor 10 bis 12 Jahren hatten wir eine Strategie, die setzte auf im Wesentlichen 2 Rohstoffe, Holz und Baumwolle. Heute haben wir eine Faser- und Materialstrategie, die deckt eigentlich den gesamten Materialmix ab in unseren Sortimenten. Zunehmend auch immer mehr Sortimente, die wir vor ein paar Jahren noch ausgeschlossen haben, weil es keine Lösungen dafür gab. Ne? Also wir reden jetzt heute wirklich über so ziemlich alle Faserarten, die wesentlich sind. Neben Baumwolle auch über Viskose, über Polyamid, über andere Regeneratfasern. Wir gucken uns jetzt Sofas ganzheitlich an, gucken uns nicht nur das Holz an, gucken uns die Bezugsstoffe an, gucken uns die Schäume an. Ne? Also der Scope weitet sich deutlich aus. Das kannst du genauso auf das Thema Klimaschutz setzen. Auch da haben wir uns auch schon vor 10 Jahren eine gute Strategie gegeben, Reduzierung um 50%, aber relativiert am Wachstum. Jetzt haben wir eine 1,5-Grad konforme Strategie, das heißt absolut runter von den Emissionen, nicht mehr relativ und vor allen Dingen bis in die tiefste Lieferkette, bis zum Rohstoff und gleichzeitig eben auch die Kundenphase, die Kundennutzenphase mit eingeschlossen. Also wir sind jetzt verantwortlich in unserer Bilanz, wenn ihr bei Otto eine Waschmaschine kauft, für die gesamten Emissionen, die über die Nutzung der Waschmaschine bei euch im Haushalt passiert. Und das ist ein enormes Scope. Also es geht immer um Scope-Veränderung, kann man eigentlich sagen, ne? Also bei CO2 mal ganz plakativ von 100.000 Tonnen auf 5,5 Millionen Tonnen, für die wir verantwortlich sind. So, das ist immer noch die Performance oder die Kürseite, würde ich mal behaupten. Und gleichzeitig hat sich die Regulatorik in den letzten, naja, eigentlich seit der vorletzten EU-Wahl massiv entwickelt. Also wir zählen immer mal gerne so durch. Im Moment sind wir von 41 Rechtsakten der EU betroffen, was Regulatorik mit Nachhaltigkeitsmotivation angeht, ob das Ökodesign-Verordnung ist, ob das Carbon Border Adjustment Mechanism ist, also ganz viele. Und es kommt also von beiden Seiten. Also unser Engagement aus einer freiwilligen Perspektive als Teilnehmer dieser Gesellschaft wird deutlich höher und gleichzeitig auch dieser ganze diese Compliance-Anforderungen, die auf uns zukommen. Und dass das so enorm wird und sich so beschleunigt, hätte ich nicht gedacht.
Du hast jetzt gerade erwähnt, ne, es sind vor allen Dingen die Regulatorik greift jetzt seit zwei europäischen Legislaturen. Vorher war Nachhaltigkeit ja eher ein Freiwilligkeitsthema. Da hat Otto sich ja auch schon engagiert und in der Frühzeit, wir alle wissen das, war das Engagement ja sehr stark auch mit der Person Michael Otto verknüpft. Ich würde gerne einmal ganz kurz mit dir so ein bisschen an den Anfang zurückgehen, weil das macht ja schon am Ende immer noch aus, was Otto heute tut. Nämlich mehr zu tun, als man tun muss. Aber was waren die Hauptmotive von Michael Otto oder dem Unternehmen Otto, vielleicht auch der gesamten Eigentümerfamilie, sich schon so früh mit dem Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise früher sprach man ja erstmal von Umweltschutz, da schon so früh draufzusetzen?
Ja, exakt. Ja, Michael Otto, also ich zitiere ihn jetzt nur, weil das sind auch immer seine Worte, sagte sein Schlüsselmoment war Club of Rome, Grenzen des Wachstums, die Publikation in den 70er Jahren. Und das hat bei ihm ausgelöst, eben diese Prinzipien auch stärker in sein eigenes Unternehmen, seine eigene Unternehmensgruppe zu integrieren. Dann hat sich das Mitte der 80er Jahre konkret im Unternehmensziel Umweltschutz geäußert. Das war damals natürlich noch begrenzter, als wir heute denken. Trotzdem war das die Foundation und an vielen Stellen relevant. Ich meine, jeder, der sich so ein bisschen mit auch betrieblichem Umweltschutz beschäftigt, es ging damals um Standortzertifizierung, man hat intern die Prozesse umgestellt. Ich weiß, dass das ein Thema, wo auch sehr viele gerne drüber reden, ist, dass das Papier auf einmal grau war. Dann gab es nur noch Umweltpapier. Ist mir auch aufgefallen, als ich bei Otto angefangen habe, alle Drucker mit grauem Papier. Heute sehe ich es nicht mehr, weil wir fast kein Papier mehr benutzen. Auch das hat sich verändert in den letzten 10 bis 15
Und das
Jahren.
Papier ist heute nicht mehr grau, auch wenn es recycelt ist.
Richtig, ist viel besser geworden. Wenn ich ab und zu noch mal bei uns in den Druckerraum reinlaufe, dann sieht das Papier viel besser aus. Das war so die Hauptmotivation, also nochmal bezogen auf den Club of Rome. Das war auch, glaube ich, ziemlich irritierend für viele im Management und auch für viele Mitarbeiter bei Otto damals, dass sowas irgendwie als Unternehmensziel gesetzt wird, weil es einfach an keiner Stelle in der Gesellschaft, außer ich war da ein kleines Kind, aber da gab es, glaube ich, die Umweltbewegung war maßgeblich geprägt durch die Grünen und die waren jetzt ja auch nicht unbedingt schon Mainstream-tauglich zum damaligen Zeitpunkt. Also es war etwas schräg.
Ja, es war
Und
ja
ja.
damals auch meistens so, dass man dann eher so eine Umweltabteilung oder sowas hatte. Die hat das dann neben dem Kerngeschäft gemacht. Wie sah das denn bei euch aus? Gab es da erstes Engagement? Ich meine, du hast gerade das Druckerpapier beschrieben. Das sind ja auch die Dinge, die man kann, ein bisschen Müll trennen, Druckerpapier. Gab es bei, und es gab dann ja auch die Michael-Otto-Stiftung.
Ja.
Was waren denn so die Dinge, die, du hast das Management gerade erwähnt, die zu Veränderungen im Unternehmen geführt haben? Was waren so die Themen?
Also ich kann dir gar nicht genau sagen, wie die Organisation damals war. Da fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Es war mit Sicherheit, es war die Umweltabteilung, ganz klar. Die stand sicherlich auch noch mehr nebenher, aber trotzdem, auch damals, deswegen, es war nie ich mache jetzt hier nur etwas am Standort. Thematik, sondern es war auch schon sehr stark auf die Lieferketten ausgerichtet. Also es kam das Thema Umwelt in den 80er Jahren auf und dann kam aber in den 90er Jahren sehr schnell das Thema globale Lieferketten auf. Also ich meine, das ist kein Geheimnis. Auch damals wurde schon sehr stark in Fernost gesourced und die Risiken waren damals natürlich auch schon da, wenn nicht sogar noch in höherem Maße als heute. Und dann war eines der ersten wirklich sehr großen Themen bei Otto das Thema Absicherung der Lieferkette, Social Compliance, Auditierung der Produktionsstätten. Na, auch in Allianzen, das Schaffen erstmal von einheitlichen Standards. An was orientieren wir uns denn eigentlich? Also wie sieht unser Code of Conduct aus? Welche Audits akzeptieren wir? In welchem Turnus machen wir das? Also wir nennen das bei uns tatsächlich immer noch das Sozialprogramm. Das ist übersetzt jetzt eher in am Markt ist das die Social Compliance. Und das war ein Riesenthema in den 90ern. Auch getrieben durch kritische Stakeholder, durch die Clean Clothes Campaign und andere, die das Thema natürlich auch vorangebracht haben. Und das waren so die wesentlichen Bausteine am Anfang, ne? Und dann kamen die ersten Rohstoffthemen auf. Dann ist Anfang der 2000er das Thema biologisch angebaute oder kontrolliert biologisch angebaute Baumwolle groß geworden. Dann haben wir in den Sortimenten darauf gesetzt. Und dann hat sich das immer stärker verbreitert. Und die Ziele sind immer stärker dahin gewandert, wirklich gesamte Sortimente eben auch umzustellen im Angebot.
Und gab es da Widerstände, dass das Management gedacht hat, mein Gott, wir wollen doch hier wirtschaftliche Ziele erreichen und jetzt kommt da der Eigentümer mit so schrägen Umweltthemen um die Ecke, unser Wettbewerb macht das nicht, das ist doch ein Wettbewerbsnachteil, all diese klassischen Argumente, gab es die?
Ja, also ich kann auch immer nur die Erzählungen wiedergeben, die ich von Michael Otto höre oder von anderen. Ich war in der damaligen Zeit ja, ich glaube, da war ich gerade irgendwo in der Schule. Aber die gab es, klar gab es. Die gibt es heute auch noch, ne?
Ja.
Ich glaube, nur damals waren die natürlich noch mehr unter der Überschrift, boah, jetzt kommt der Umweltspinner an, ja? Also so wird einem heute nicht begegnet, sondern man ist halt heute eher am Gucken, was kriegt man jetzt gerade realistisch hin, ne? Also wie integriert man ökologische, soziale Ziele mit ökonomischen Zielen, die man hat, bestmöglichst?
Man darf das nicht vergessen, aber ich habe es ja noch miterlebt. Du hast vorhin gesagt, damals die Umweltbewegung war kein Mainstream. Ja, schlimmer noch. Also die Grünen wurden also teilweise wie Terroristen betrachtet. Und da bin ich schon froh, dass wir da heute andere Zeiten haben. Ja.
Aber Otto hat sich ja auch abseits der Nachhaltigkeit wahnsinnig verändert. Ne? Also Otto Versand Hamburg, das waren so die Anfänge und heute sprechen wir wirklich ja von einem globalen Online-Händler. Wie spiegelt sich das und mit mehr als 100 Tochtergesellschaften weltweit? Also komplett anders. Wie spiegelt sich das in der Nachhaltigkeitsstrategie und auch in der Nachhaltigkeitsorganisation wider, dass ihr so ein globaler Handelskonzern geworden seid?
Ja, also vielleicht mal auf zwei Ebenen. Einmal die Otto Group Perspektive. Ich habe es ja schon angedeutet oder kurz vorhin so umrissen. Wir sind ja nur eines von vielen Unternehmen der Otto Gruppe, wobei man sagen muss, dass Otto mit etwa 6,5 Milliarden Umsatz immer noch eines der wesentlichsten oder nicht immer noch eines der wesentlichsten Unternehmen in der Gruppe ist. Und wir tatsächlich auch in der Zusammenarbeit mit dem Gruppennachhaltigkeitsbereich, also ich bin bei Otto angesiedelt, wir sind für das Kerngeschäft bei Otto verantwortlich. Es gibt aber auch einen Nachhaltigkeits- oder Sustainability- oder Corporate Responsibility-Bereich in der Otto-Gruppe, auch gelernt haben, wie Strategie am besten funktioniert. Und ganz konkret, wir sind gerade dabei, die neue Strategie vorzubereiten, die ab dem nächsten Geschäftsjahr gilt, also ab dem Geschäftsjahr 25, 26. Und da haben wir auch gelernt, dass wir klar fokussieren. Also, das ist im Management wirklich der Klassiker 80-20, ne? Kümmere dich um die 80%, mach die richtig, aber arbeite dich nicht an den letzten 20% ab. Fokussierung ist wichtig, gerade in immer komplexer werdenden Zeiten. Und deswegen werden wir eine sehr fokussierte Nachhaltigkeitsstrategie für die nächsten Jahre machen, wo eben diese 80-20 oder es sind auch 85, wie auch immer, wir gehen nach Umsatz geht, da integriert werden, um auch Ziele zu haben, die synergetischer über die Konzerngesellschaften hinweg verfolgt werden können, wo es Leads gibt, die sich dann stärker meinetwegen um Textilien kümmern oder Leads, die sich stärker um das Thema Hardwaren kümmern. Ne? Bei uns ist ja Hardwaren immer wichtiger. Und das ist so ein Learning, wie man sich entwickelt. Und was natürlich bei uns dazu kommt, bei Otto jetzt, ist, dass wir natürlich mittlerweile ganz unterschiedliche Bewirtschaftungsmodelle haben. Ne? Also wir sind ja mittlerweile Plattform. Das heißt, wenn man sich otto.de anschaut, dann agieren wir in einer Mischung aus Händler, also klassisch bei uns im Einkauf. Wir kaufen die Ware ein, sei es Eigenmarke oder sei es auch Fremdmarke. Also wir legen uns dann die Adidas-Sneaker oder welche Sneaker auch immer selber aufs Lager und verkaufen die in eigenem Namen und wir haben einen Marktplatz. Organisationen, die auf oder Marktplatzpartner, die auf der Plattform einkaufen. Und das sind natürlich auch völlig unterschiedliche Grundvoraussetzungen, wie man Nachhaltigkeitshebel ansetzt, ne? Also um euch mal auch ein Beispiel konkret in Zielen zu nennen, ich kann jetzt euch noch keine Zahlen sagen, weil dafür ist das gerade noch wird noch gestrickt und ist noch nicht verabschiedet, aber wir setzen uns bei Otto sowohl Ziele auf nachhaltige Produkte, also den Umsatz mit nachhaltigen Produkten, als auch Ziele auf den Einsatz nachhaltiger Materialien. Weil ehrlicherweise unsere Eigenmarken, die gestalten wir. Da können wir über in der tieferen Lieferkette über die Materialien sprechen. Wenn wir aber auf den Marktplatz schauen, dann reden wir nicht über Lieferketten, die wir direkt beeinflussen. So, dann reden wir darüber zu sagen, Anreize zu setzen, dass mehr nachhaltige Produkte auf die Plattform kommen über den Marktplatz oder auch über Fremdmarken. Und gleichzeitig auch in diese Richtung stark zu regulieren. Also was darf denn eigentlich drauf? Dann ist man wieder in dem klassischen Instrument der Policies, ne? Also was erlaube ich, was erlaube ich nicht? Wie gehe ich eigentlich mit solchen Partnern um? Und ja, in der Dualität, also passende Ziele und Anreize für Marktplatzpartner und natürlich auch Schranken für Marktplatzpartner zu setzen und gleichzeitig in der eigenen Lieferkette aber tief reinzugehen und wirklich mitzugestalten, so sieht dann eine zukünftige Nachhaltigkeitsstrategie für uns auch. Im Übrigen auch auf dem Thema Klimaschutz. Also auch unser Marktplatz muss sich stark bewegen, was das Thema Klimaschutz angeht. Also wir werden nächstes Jahr zum Beispiel die Provisionen für die Partner besser gestalten, die sich ambitionierte Klimaziele setzen, die wissenschaftlich basiert sind.
Magst du noch mal ein bisschen ausführen? Du hast gesagt, ihr versucht sehr fokussiert zu sein. Und du hast auch die 80-20-Regel erwähnt. Ja. Und gleichzeitig hast du vor einigen Minuten gesagt, wie viel weitreichender eure Strategie ist. Wir gucken uns alle Rohstoffe an. Da habe ich mich gefragt, okay, alle Rohstoffe, gilt das jetzt zum Beispiel wirklich vor allen Dingen für die Eigenmarken oder gilt das tatsächlich für das gesamte Sortiment? Also deshalb, wenn du nochmal ausführst, was du mit fokussiert meinst, was sind denn die Fokusthemen? Denn mir ist in der Tat aufgefallen, als ich bei euch auf die Website gegangen bin, in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich gesagt, oh, das sind aber viele Themen. Also was sind tatsächlich die Fokusthemen und welche Unterschiede gibt es da zwischen den Themen, die euch im eigenen Sortiment, wo ihr eben nicht nur Händler, sondern de facto ja Hersteller, Inverkehrbringer seid und dort, wo ihr einfach nur Marktplatz seid.
Ja, also genau. Also wenn ich heute über Fokus spreche, ist das trotzdem deutlich mehr als das, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, ne? Also in Summe ist das absolut gesehen deutlich mehr, viel mehr. Und gerade auch deswegen haben wir halt auch die Notwendigkeit zu sagen, wir müssen trotzdem klar schauen, wo liegen die größten Hebel und wo müssen wir uns fokussieren, ne? Also um dir nochmal das Beispiel, weil du gerade es angesprochen hast mit Materialien. Wir wissen relativ gut, wie sieht unser Fasermix aus. Also wenn wir jetzt auf unsere Eigenmarken schauen, auch übergreifend, wo verwenden wir welche Materialien? Nicht bis ins kleinste Detail, aber das kann man schon in einem Kuchendiagramm gut aufschlüsseln. Und dann haben wir uns halt in der Vergangenheit vor allem mit dem Thema Baumwolle beschäftigt. Dann kam natürlich Polyester mit dazu, weil es auch immer noch eine wichtige Faseralternative ist. Und jetzt kommen weitere Faserarten dazu. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt um die letzte Faserart kümmern, sondern wir fokussieren dann schon sehr klar auf die Faserarten in den Sortimenten, die eine besondere Relevanz haben. Aber es ist trotzdem ein größerer Umfang als in der Vergangenheit. Und ja, Fokusthemen, vielleicht einmal eine Ebene nach oben, weil es waren wir gerade in Materialien, das sind Fokusthemen. Ein weiteres Fokusthema, was wir uns bereits gesetzt haben, ist das Thema Klimaschutz, ganz klar. Ein drittes Thema, worüber wir jetzt zukünftig mehr sprechen, ist das ganze Thema Eco-Design, also kreislauffähig produzierte Produkte, in erster Linie jetzt erstmal im Textilbereich, auch in Vorbereitung auf eine Öko-Design-Verordnung, die da immer strengere Anforderungen setzt. Das ist so das dritte Thema neben Klimaschutz, Materialien, das Thema Ecodesign oder Ökodesign. Das vierte Thema ist zirkuläre Lösungen für unsere Kundinnen anzubieten, also stärker zu schauen, welche Sortimente können wir vermehrt zurücknehmen, in Recycling geben. Ne? Also für Textilien machen wir das schon, für Elektrogeräte machen wir das sowieso, ist auch gefordert durch das Elektro-G. Aber da gucken wir jetzt auch zunehmend, wo können wir noch andere Sortimente in den Fokus nehmen. Und das fünfte Thema, das waren alles gerade E-Themen, also wirklich alles ökologisch. Und das fünfte Thema ist das Thema Human Rights. Hier wirklich in Richtung von Risikomärkten, aber gepaart einfach mit unseren strategischen Partnern wirklich Capacity Development bei unseren Lieferanten zu machen, Trainings zu machen auf den wesentlichen Human Rights Themen, die es zu adressieren gilt. So. Und das sind so die Fokusthemen, die, ist immer die Frage, wie man das nennt, die eher so in dem Strategie-Performance-Layer der Strategie passieren. Und darunter geht es dann sehr stark um Compliance-Themen, um Basisthemen. Also wenn ich heute über Social Compliance spreche, was wir eingangs haben, also die Auditierung unserer Produktionsstätten, dann ist das kein strategisches Ziel mehr. Das ist einfach ein Standard, den wir setzen. Da würde ich jetzt nicht zu weit ausholen, weil da könnte ich jetzt noch viele andere Themen nennen, die in diesem Basislayer drin sind, aber nur, dass ihr mal so die Grundstruktur versteht, wie wir Strategie denken. Und dann sind diese Fokusthemen einfach zum Teil relevant für die gesamte Plattform. Also wenn wir Klimaziele setzen, dann haben wir die für die gesamte Plattform gesetzt in unterschiedlicher Art und Weise, ne? Und andere Themen, wo es um Materialien geht, da fokussieren wir auf unsere eigene Lieferkette, weil der Hebel einfach dort ist und nicht im Marktplatz. Dafür muss der Marktplatz dann eben den Anspruch an nachhaltige Sortimente stetig steigern.
Wir haben jetzt ja gerade immer noch den Begriff der Nachhaltigkeitsstrategie gebraucht. Viele sprechen ja inzwischen aber auch von einer nachhaltigen Unternehmens- oder Geschäftsstrategie. Ja. Wie ist denn das bei euch? Also ich kenne euch ja auch schon ein bisschen länger aus an den ein oder anderen Zielkonflikt, den ja Unternehmen logischerweise haben. Und wenn ich einerseits jetzt sozusagen eure Konzernwachstumsstrategie sehe und auf der anderen Seite eine Nachhaltigkeitsstrategie, inwiefern seid ihr auf dem Weg wirklich zu einer nachhaltigen Unternehmensstrategie? Oder andersrum, welche Zielkonflikte gibt es denn da noch zwischen Unternehmenszielen und Nachhaltigkeitszielen?
Also es ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil es genau das unser Ziel ist, von einer Nachhaltigkeitsstrategie zu einer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Und das passiert aktuell sehr stark getrieben durch insbesondere das Thema Klimaschutz, ne? Weil dieser Wandel und diese Zielsetzung ist so ambitioniert und umfassend, dass wir wirklich unser Geschäftsmodell grundlegend ändern müssen, respektive da einfach so stark in unsere Prozesse eingreifen, dass man das schon als nachhaltige Unternehmensstrategie bezeichnen kann. So. Und sind wir auf dem Weg? Also ich würde nicht sagen, wir haben eine nachhaltige Unternehmensstrategie, sondern wir befinden uns auf dem Weg zu einer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Ja, und die Zielkonflikte, die sind natürlich immer da, ne? Also die hast du automatisch, aber die musst du dann halt wirklich einfangen und gucken, was für eine Lösung ergibt sich. Und ich glaube, die größten Herausforderungen für uns in den nächsten Jahren ist wirklich, und das machen wir jetzt gerade zum zweiten Mal, wirklich die Sustainability oder Nachhaltigkeits-KPIs integriert mit den Business-KPIs zu betrachten und auch zu reporten, ne? Also wenn man so ein Unternehmen tickt über Ziele, so ein Unternehmen tickt über Reviews mit dem Management, und da wird sich vierteljährlich wird sich angeschaut, wo stehen wir da auf den Zielsetzungen, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben. Also wir machen normalerweise strategische Dreijahrespläne, genauso für das Geschäft wie für das Thema Nachhaltigkeit integriert. Und wir gucken uns die Ziele gemeinsam an. Und in dieser gemeinsamen Betrachtung passiert dann eben halt auch nachhaltige Unternehmensstrategie, wenn man sich die Dinge zusammen anschaut und zusammen betrachtet und auch bewertet und nicht isoliert auf der grünen Insel.
Ein Thema, das mich schon seit Jahren umtreibt, ist so ein bisschen der Konflikt zwischen Onlinehandel und stationärem Handel. Ihr seid ja nun jetzt Online-Händler. Ich bin ja ein bisschen älter als Katalog-Händler, wahrgenommen. Da hat noch überhaupt niemand drüber gesprochen. Aber heute ist es schon so eine gefühlte Wahrheit. Und ich sage extra gefühlt, weil wie viel ist denn da nun wirklich dran, dass Onlinehandel irgendwie weniger nachhaltig wäre und der stationäre Handel, das wäre per se nachhaltig. Wie ist denn das? Also man muss ja dann die Frage stellen, kann überhaupt ein Online-Händler oder passt das Geschäftsmodell Online-Handel mit einem Engagement für Nachhaltigkeit zusammen? Wie würdest du das denn sehen? Ja, jetzt mal locker, flockig.
Ja, locker, flockig ist immer so, im Englischen sagt man, ne, depends irgendwie. Hängt echt vom Verhalten der Menschen ab, die den Online- oder den Stationärhandel nutzen.
So kenne also ich das aus den Studien.
Ja, das, genau.
Da wir haben ist ja es ja immer ganz detailliert, steht dann immer drin, ja, eben wenn der eine Fall so ist und die auf dem Land wohnt und dieses Auto fährt, dann ist es in diesem Fall aber so und so. Ja.
Ja.
Also hat sich daran auch nichts geändert?
Naja, also zumindest weiß ich nichts davon. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass wir dass ich mich mit diesem Thema nicht mehr so intensiv beschäftigt habe. Ich gucke halt, wie kriege ich unser Geschäftsmodell nachhaltiger aufgestellt. Alles, was ich an Studien kenne, ich bin da kein Wahnsinnsexperte, ist aber letztendlich, wenn du Onlinehandel richtig betreibst, das heißt, wenn du die Logistik ordentlich machst, Also was unterscheidet Onlinehandel vom Stationärhandel? Ne? Also im Wesentlichen die Logistik und dann kommt nochmal das Thema Verpackung dazu. Die Produkte können ja per se die gleichen sein. So. Und also ich vereinfache jetzt vielleicht ein bisschen, aber und wenn ich jetzt diese zwei, ich nenne es mal Handlungsfelder oder Themen in den Fokus setze, dann muss ich halt gucken, dass ich die Logistik ordentlich hinbekomme. Also für uns, wir gucken, dass wir die letzte Meile immer besser hinbekommen durch unsere Dienstleister, unsere Beschaffung, also die Ware, die zu uns kommt, sei es irgendwie aus Deutschland oder aus komplett anderen Märkten auf dieser Welt. Da haben wir einen sehr starken Fokus drauf, was Emissionsreduzierung angeht. Ne? Also die Seefahrt gehen wir jetzt mit Biofuels an, was ja auch ein großer Hebel ist. CO2-seitig ist die Seefahrt ja schon deutlich besser als die Luftfracht. Aber ihr wisst selber, was da oben rauskommt aus den Schiffen. Ne? Das muss angegangen werden. Da haben wir mittlerweile 25%, die wir über Biofuels irgendwie betreiben, die Schiffe, die für uns fahren. Wir haben kaum Luftfracht. Also wir haben eine Luftfrachtquote, die liegt aktuell, glaube ich, unter 2% in der Beschaffung. So, also das sind Hebel. Dann gucken wir uns das Thema Verpackung sehr genau an. Da können wir auch noch mehr machen, aber da setzen wir sehr stark auf alternative Materialien, ob das Recycling ist bei Kunststoffen oder bei Fasern. Wir haben große Erwartungen an das Thema biobasierte Materialien, wenn die dann wirklich ökologisch sinnvoll sind. So, und das sind die Hebel, an denen wir arbeiten. Und dann, also ich das jetzt wirklich, bin da, hab da kein tiefes Expertenwissen, dann hängt es halt davon ab, wie gehst du einkaufen, ne? Also fährst du mit deinem großen, spritschluckenden Riesenauto in die Stadt und kaufst ein mit Individualverkehr oder fährst du mit dem ÖPNV? Und ich glaube, darauf kommt dann in der Ökobilanz an, wie du das machst. Aber ich würde es per se nicht, ich würde, also ich finde diese Dualität, Onlinehandel ist schlecht, Stationärhandel ist gut, ne? Oder umgekehrt, das ist nicht die richtige Diskussion. So.
Also ich sehe auch nicht, dass es die richtige Diskussion ist, aber sie wird halt eben geführt, ja. Und deswegen wäre hier meine nächste Frage, wie geht ihr denn mit dieser Diskussion um? Also habt ihr kommunikative Maßnahmen irgendwie ergriffen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Nachhaltigkeitsinitiativen im Onlinehandel stattfinden und auch tatsächlich was ausrichten?
Also, ich will es mal so sagen. Ich fange mal einen Schritt vorher an. Wir wissen mittlerweile, dass das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich im Kaufverhalten, ich glaube, bei uns an sechster oder siebter Stelle steht. So, ne? Also, man muss schon realistischerweise sagen, wir machen dieses Thema aus Überzeugung und aus Notwendigkeit und auch, weil wir glauben, damit in Richtung unserer Positionierung, in Richtung unserer Kunden einen positiven Effekt zu haben. Aber man darf nicht die Erwartung haben, damit ganz vorne zu stehen. Und wenn du jetzt auf das Thema Kommunikation ansprichst, dann fragen wir uns tatsächlich auch, wie kriegen wir denn welche Themen besonders gut kommuniziert und was interessiert die Menschen eigentlich so? Und wenn du dann mal so ein bisschen abschichtest aus diesem ganzen Riesenhaufen, der sich rund um Nachhaltigkeit bildet, dann merkst du schon, dass die Menschen im Onlinehandel insbesondere das Thema Logistik, also Klimaschutz im weiteren Sinne, nicht nur Logistik, sondern Klimaschutz und auch das Thema Verpackung interessiert. Und darauf fokussieren wir auch, das erklären wir auch verstärkt so in der Customer Journey. Ne? Aber trotzdem immer noch dosiert und maßvoll, weil du brauchst nicht mit der grünen Keule zu kommen, ne? Sondern du musst es halt integriert machen. Aber das sind Ansätze, ne? Mit denen wir dann, um auf deine Frage zurückzukommen, schon erklären, was jetzt im Onlinehandel anders gemacht wird. Aber nie in der Abgrenzung zu, der Stationärhandel ist jetzt nicht besser als wir. Weil darum geht es uns auch nicht.
Ich höre das nicht zum ersten Mal von Unternehmen, dass die sagen, nee, eigentlich die Verbraucher achten so ein bisschen auf die Dinge, die sie sehen und verstehen können. Und das ist eben Verpackung und wie kommt das ganze Ding zu mir. Ist es wirklich so?
Ja, ist so. Also ist wirklich so. Also ich erkläre mir das immer sehr einfach. Es gibt wenige Touchpoints, die du wirklich in echt mit einem E-Commerce-Unternehmen hast. Das ist die Verpackung, die zu Hause ankommt. Die nimmst du wahr. Das ist physisch, haptisch erlebbar. Der Rest ist digital, eine Oberfläche am Bildschirm. Ne? Das erklärt sich für mich das ganze Thema immer ganz gut. Und ich meine, CO2 ist einfach oder Klimaschutz ist ein Riesenthema und das wird halt auch dann mit uns sehr stark in Verbindung gebracht.
Ich meine, es gibt doch auch mal diesen Effekt, den wir alle kennen und vielleicht damit auch noch mal ein bisschen vertiefend, was ihr beim Thema Verpackung macht. Diesen Effekt, den man kennt in der Weihnachtszeit oder bestimmten Hochzeiten, wenn die Altpapiercontainer überlaufen. Ja. dann fängt man auf einmal an, sich ein Stück weit darüber zu empören, dass alle ja online einkaufen. Ja. Oder wenn wir wirklich so sichtbar an Weihnachten auch überlaufende Paketstationen sehen, dann haben wir auf einmal ein hohes Bewusstsein für die Nicht-Nachhaltigkeit oder wahrgenommene Nicht-Nachhaltigkeit von Onlinehandel und für einen gewissen Überkonsum möglicherweise, der damit auch verbunden ist. Ich erinnere mich, ich war vor 2 Jahren oder so bei euch auf einer Veranstaltung. Da habt ihr vorgestellt, welche Maßnahmen ihr ergreift, um eben an dem Thema Verpackung zu arbeiten, Kreisläufe zu schließen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was macht ihr da? Ja. Einerseits mit euren Lieferanten, aber auch mit Logistikpartnern oder Lösungsanbietern. Woran arbeitet ihr da und was sind so die Erfahrungen?
Ja, also wir arbeiten an tatsächlich, also wir haben uns beim Thema Verpackung nicht nur ein Ziel gegeben, sondern wir sind immer noch der Meinung, dass man in unterschiedlichen Varianten und Zielen denken muss, um Verpackungsmaterialien nachhaltiger zu gestalten. Ne? Also ich sage immer ganz gerne im Vorlauf, wir sind nicht diejenigen, die sagen, wir setzen jetzt voll auf Papier und damit ist gut. Ne? Das ist ja ein sehr starker Trend in den letzten Jahren, dass einfach Polymere durch Fasern ersetzt werden. So. Das kann sehr gut sein, also das kann sehr gut sein, wenn das Thema Rezyklat oder Recyclingfasern da ganz oben steht, ist leider an vielen Stellen nicht so. Ne? Also
wir das ist auch ein problematischer Trend. Also
das ist absolut. Also ich will da gar kein Bashing machen, aber wenn auf der Verpackung steht recyclingfähig, aber das aus einer Frischfaser gewonnen ist, weil einfach die Stabilität dieser Verpackung es notwendig macht und das technisch noch nicht möglich ist, dann finde ich das sehr problematisch, vor allen Dingen, weil wir wissen, beim Kunden kommt halt Recycling an. Also der hinterfragt das gar nicht. Dafür ist die Aufmerksamkeitsspanne zu gering und damit generiert man eine vermeintlich nachhaltige Wahrnehmung, die aber in einer genaueren Betrachtung nicht standhält. So, das finde ich problematisch. Es gibt aber auch innovativere Lösungen, wo auch mit hohen Recyclinganteilen gearbeitet werden kann. Das passt aber nicht überall, weil Verpackung einfach im E-Commerce muss Anforderungen erfüllen, die sehr unterschiedlich sind. Ich sag mal, wenn ich nur Schlüpper verschicke und eine kleine flache Tüte habe, kann das gehen. Wenn ich aber kantige, großformatige Produkte verschicke, dann habe ich einfach andere Anforderungen an die Stabilität und Haltbarkeit einer Verpackung. So, was ich damit sagen will, wir sind da noch auch an vielen Stellen noch am Experimentieren und am Skalieren. Also was wir uns als erstes mal vorgenommen haben als tatsächliche Brücke in die Zukunft, ist alles, was Kunststoff ist, auf Post-Consumer Recycling umzustellen, ne? Sowohl Versandverpackungen als auch die Produktverpackungen. Also wenn Textil muss ja noch eingepackt werden, damit es auch geschützt ist. Da setzen wir zu 100% auf recycelte Materialien. Bei unseren Versandverpackungen machen wir das aktuell zusammen mit einem kleinen Hamburger Unternehmen, die dafür sorgen, dass vor allen Dingen Plastik aus der Natur in den Recyclingkreislauf kommt, aus Ländern der Welt, wo das eben nicht existiert. Das ist das tolle Unternehmen Wild Plastic, deren Logistikkette nutzen wir, um quasi daraus Verpackungen für uns zu machen. Dann setzen wir schon seit sehr langer Zeit, also das ist nichts Neues, setzen wir auf beim Thema Kartonage auf Recycling, wie andere das auch tun. Bei uns ist alles FSC-zertifiziert. Wir gucken auch, aus welchen Märkten wir diese Materialien sourcen, von welchen Lieferanten. Wir gucken auf die Materialstärke. Ich, als ich bei Otto angefangen habe, habe ich gedacht, na, die Kartons sind aber so wabbelig, kann man die nicht schöner machen irgendwie? Da kommt man dann auch sehr schnell in den Zielkonflikt. Die sind halt auch so wabbelig, weil die Materialstärke einfach total optimiert ist. Ne? Also wir machen die so gering wie möglich. Das kommt dann schon manchmal in den Konflikt mit Hochwertigkeit. Ist das jetzt ein schöner Karton? Ja, nee, vielleicht nicht der schönste Karton, aber er ist halt wirklich materialseitig so optimiert, dass so wenig Material wie möglich eingesetzt wird. Dann versenden wir Produkte, die keine Umverpackung brauchen, versenden wir ohne Umverpackung. Das ist in den Haushaltstechnikbereichen so, also wenn ihr einen Staubsauger bei Otto bestellt, dann kommt der meistens in der Staubsaugerverpackung. Ne? So, hilft auch.
Darf ich da fragen, ob das akzeptiert wird?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also es ist wirklich, man muss ins Detail reingehen. Wenn du an Weihnachten eine schöne Playmobil oder ein Lego-Spielzeug bestellst, dann ist da der Versandkleber drauf, dann ärgerst du dich. So. Dann erklären wir, ja, tut uns leid, wir machen das aber, weil wir nicht extra Verpackungen einsetzen müssen. Da muss man dann manchmal nachsteuern, wenn es wirklich eine hohe Kundenirritation gibt und die Akzeptanz nicht da ist. Aber genau das sind die alltäglichen Probleme, auf die du stößt, wenn du wirklich anfängst, die Dinge zu optimieren. Ne? Aber da gibt's tatsächlich auch, gibt's auch negatives Feedback, wenn du sowas machst. So, und dann sind wir, da sind wir jetzt ja noch in einem relativ klassischen, auch schon skalierten Umfeld an Lösungen drin. Dann suchen wir natürlich zukünftig für neue Logistikstandorte auch Möglichkeiten, wie wir Verpackung grundsätzlich reduzieren. Ne? Also wie kann man besser einpacken, wie kann man Packaging on Demand machen. Und wir sind auf der Suche nach neuen Materialien. Wir haben zwei Fokusthemen, über die ich auch sprechen kann. Das eine ist, wir arbeiten mit einem, auch mit einem jungen Hamburger Unternehmen zusammen, das eine komplett neuartige Form an naturbasierten Polymeren entwickelt, auch für Verpackungsmaterialien. Das ist das Unternehmen Traceless, wovon wir uns sehr viel erhoffen, weil wir tatsächlich zum ersten Mal sehen, dass es sinnvolle biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe geben kann, die wir auch bei Verpackungen einsetzen. Das ist ja teilweise oder bisher sehr kritisch zu betrachten. Auf der einen Seite, wo kommt der biobasierte Rohstoff her? Ne? Also habe ich eine Konkurrenz zur Lebensmittelindustrie? Habe ich grundsätzlich das Problem von Monokulturen, also landwirtschaftliche oder negative ökologische Auswirkungen der Landwirtschaft? Da sind Feedstock-Quellen, die genutzt werden, die absolut unproblematisch sind. Und gleichzeitig habe ich auf der Entsorgungsseite aktuell das Problem, wo es auch extreme Vorbehalte gibt, zum Beispiel von Entsorgern. Sind diese Materialien wirklich kompostierbar? Machen die mir meinen industriellen Kompostierprozess nicht kaputt? Gab sehr viele negative Beispiele auch in den letzten Jahren, wo wir aber tatsächlich ein Produkt gerade entwickeln, was in diesen Prozessen funktioniert, also wirklich kompostierbar ist und in Summe auch Cradle to Cradle ist. Also wo nicht noch irgendwo was mit reinkommt, wenn ich es mir genauer anschaue, in der Phase des Kompostierens, dass da nicht doch irgendwas übrig bleibt. Ne? Seien es Farbstoffe, seien es andere irgendwie Stoffe, die da mit reinkommen. Das ist ein Thema, wo wir vermutlich in Ende des Jahres eine Verpackung haben, die wir dann auch testen können. So, das ist die Ersatz zu Polymeren, also Ersatz, ganz platt gesprochen, zu Kunststoffen. Wir werden Kunststoffe oder kunststoffartige Verpackungen auch zukünftig brauchen. Und auf der anderen Seite, was das Thema Fasern angeht, sind wir gerade dabei, die ersten Kartonagen aus Paludikulturen zu produzieren. So, das ist ein relativ exotisches Wort. Paludi sind, ich weiß gar nicht, wie man es ganz korrekt beschreibt, aber es sind im Endeffekt die Pflanzen, die auf Mooren wachsen. So, also Zellstoff aus, ich glaube, es sind Sauergräser vor allen Dingen, aus den Mooren und die wollen wir nutzen, um damit eben Pappe herzustellen oder Papier und Pappe und daraus Kartonagen zu machen. Da haben wir gerade den ersten Piloten gestartet, auch in einer relativ großen Stückzahl, funktioniert einwandfrei, weil wir Moore einerseits aus einer Klimaperspektive renaturieren, also ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber Moore sind hocheffektive Klimaspeicher, deutlich effektiver auch als Wälder. Wir haben ein sehr großes Projekt, wo wir im Osten Deutschlands, aber wirklich weiter bis ins Baltikum, große Flächen renaturieren wollen in den nächsten Jahren und gleichzeitig aber auch eine ökonomische Perspektive auf diesen Flächen schaffen wollen, nämlich zu sagen, wie kann man denn ökologisch sinnvoll im Sinne der Kreislaufwirtschaft das auch kultivieren und nutzen, was im Moor wächst. Und das sind, jetzt habe ich lange geredet, das sind so nicht alle, also ihr könnt mich auch gerne stoppen, ne? Unterbrecht mich, wenn ich zu viel
Nein,
erzähle.
Nein, das ist ja interessant. Ich kannte das noch nicht mit den Paludi gehört. Paludi, ja. Und ich habe wirklich schon viel gehört, also finde ich interessant, wirklich spannend.
Also ich frage mich ja bei dem Ganzen, ich meine, das ist natürlich beim Anfang von neuen Entwicklungen immer die Frage, ist das skalierbar und bezahlbar?
Ja, also es ist technisch.
Ich meine, ganz bewusst, ich sage das nicht als
Spaßbremsenfrage,
sondern am Anfang sind neue Technologien ja nun immer teurer. Haben diese Dinge Chance auf Skalierung und Wirtschaftlichkeit?
Ja, also die haben Chance auf Skalierung und Wirtschaftlichkeit. Also zum einen, weil es technisch machbar ist. Ne? Das haben wir jetzt ja quasi bewiesen mit so einer ersten Verpackung, die einfach funktioniert. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie bei vielem anderen, es funktioniert dann, wenn wir eine kritische Masse erzeugen, ne? Und wenn wir Nachfrage generieren. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir müssen es schaffen, es wirtschaftlich zu machen, weil wir haben beim Thema Moore, wir müssen ja den Landwirten auch eine Alternative bieten, die aktuell diese trockengelegten Moorflächen klassisch bewirtschaften. Denen muss ja eine Perspektive geschaffen werden, wie sie andere ökologisch sinnvolle Bewirtschaftungsmodelle schaffen. Und deswegen, also Wir sprechen jetzt hier bei Verpackung nur über einen Anwendungsfall, ne? Also wir reden, es gibt eine Allianz der Pioniere, die sich gerade darum kümmert, wie kriegen wir denn eigentlich dieses Material in Wirtschaftskreisläufe, die großflächig sind, um zu skalieren und im Endeffekt auch die Preispunkte zu senken, ne? Und da reden wir über Dämmmaterialien, da reden wir über Holzfaserplatten, die dadurch ersetzt werden. Also da reden wir über ein extrem breites Kleber, der mit den, bin jetzt nicht so tief drin, der mit den Inhaltsstoffen aus diesen Papier, aus diesen Gräsern gemacht werden kann. Also da gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, aber da muss man jetzt dranbleiben. Das funktioniert nur, wenn tatsächlich viele Zweige zusammen an diesem Thema arbeiten. Aber das sieht sehr gut aus.
Du sagst nämlich immer wir. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, ja. Du hast aber auch gesagt, wir arbeiten da mit einem Hamburger Startup zusammen. Wie ist das denn? Sind das immer kleine, innovative Unternehmen? Und die müssen ja irgendwann auch mal einen Groschen verdienen. Ne? Oder ist es letztlich eine Allianz größerer Unternehmen, die dann diese Startups auch unterstützt, aber einfach sich zunutze macht, dass dort halt eine externe Spezialexpertise ist?
Ja, also gerade beim Thema Paludi, das ist eine Allianz sehr großer Unternehmen, die da hinten dran steht. Da sind wir auch, weiß ich nicht, ob wir der Größte sind, aber das sind keine Special Interest Nerds, die sich jetzt mal auf so ein Thema stürzen, sondern das ist schon angelegt auf, lass uns dieses Thema wirklich in der Breite einsetzen bei uns. Mhm. Und ja, im Moment ist es noch teurer, absolut. Aber deswegen probiert man ja aus und versucht es zu skalieren, damit es dann günstiger wird.
Ja, und auf Seite der Konsumenten sicher auch ein spannendes Thema. Mhm. Auf der einen Seite, ne, dieses Aufstoßen, negative Assoziationen, Onlinehandel, wenn es zu viel Verpackung ist. Diese Trade-offs kennen wir ja bei anderen Themen auch. Und wenn du dann auf Verpackung verzichtest und dann es weniger schön aussieht, dann stößt man wieder auf die Grenzen. Also an der Stelle vielleicht auch ein echtes Kommunikationsthema, oder? Oder sagt ihr, nee, da fangen wir gar nicht mit an, hier in Verbraucherkommunikation zu investieren an der Stelle.
Doch, klar, absolut. Und wir verschicken dann die Sachen trotzdem noch unverpackt, ne? Da muss man es halt erklären. So, es gibt schon so Edge Cases, wo man wirklich vorsichtig sein soll. Also wenn das Spielzeug zu Weihnachten kommt für die Kinder unterm Weihnachtsbaum und dann sind da hässliche Kleber drauf, dann muss man darüber nachdenken. Aber ansonsten kann man auch an der einen oder anderen Stelle gut aufklären und da auch in die Kommunikation gehen. Aber es ist ein zwar nur kleines, aber schönes Beispiel für Zielkonflikte.
Ich finde das ist ein gutes Beispiel, ja. Ein zentraler Kritikpunkt am Onlinehandel ist ja, dass er zum Überkonsum einladen würde und dass ganz viele Menschen sich animiert fühlen, eine Vielzahl von Produkten zu bestellen, an- und auszuprobieren und dann einen Großteil zu retournieren. Ich gebe zu, dass ich das tatsächlich in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Es ist mir einfach unvorstellbar, aber es scheint ja wirklich so zu sein. Ich habe 10 Fragen dazu, wir haben aber nicht mehr die Zeit dafür. Deswegen versuche ich, alle Fragen in eine Frage hineinzupacken, nämlich wie groß ist denn bei euch die Retourenquote? Seht ihr da Unterschiede zwischen verschiedenen Gattungen wie Kleidung und Elektronik? Ja. Ich sehe schon, du reibst ja die Augen, weil du jetzt noch 10 Antworten vorbereiten musst. Nee. Seht ihr Unterschiede in den verschiedenen Jobs? Und worauf ich so ein bisschen hinaus will, letztlich, also wenn ich mir jetzt meine Fragen anschaue und überlege, was will ich denn eigentlich wirklich wissen? Ich will eigentlich wirklich wissen, kann man dieses Verbraucherinnenverhalten als Unternehmen kommunikativ beeinflussen? Hängt es ein bisschen auch mit der Marke zusammen? Feuer frei.
Ja, nee, ich habe mir die Augen gerieben, weil ich dir keine Retourenzahlen nennen darf. So, also Retouren,
war mir schon klar, aber Satz, Fragen kann ich ja mal.
Retouren
ja.
gehören zum Geschäft bei uns, das ist im Onlinehandel so. Und die sind auch vertraulich, deswegen kann ich jetzt hier an der Stelle auch keine Zahlen sagen. Es gibt große Unterschiede zwischen den Sortimenten, also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass Textilien eine andere Retourenquote haben als zum Beispiel ein Möbelstück, wo ich es mir noch genauer überlege, ob das passt. Also da gibt es sehr große Unterschiede. Wir haben jedes Interesse daran, die Retourenquoten zu verringern. Und wir haben als Otto auch eine sehr lange Historie. Das habe ich auch lernen müssen in der Optimierung unserer Retourenprozesse. Ne? Also alleine, wie gehen wir dann auch mit Retouren um? Welche Fähigkeiten haben wir der Reparatur, der Wiederaufbereitung, der Zweitvermarktung? Ne? Also da stecken viele etablierte Prozesse drin, die einfach alle darauf abzielen, dass überhaupt kein primär Umweltanspruch dahinter, primär, da kein Geld zu verlieren, weil die Retourenquote einer der größten Einflussfaktoren auf das Ergebnis eines E-Commerce- oder Distanzhändlers ist. Ja? Also es gibt gewisse Rechnungen, was dir 1% Retourenquote an Ergebnis bringt. Das ist enorm. So. Also da gibt es ein sehr starkes Eigeninteresse und da laufen die Ziele synchron zwischen Retourenquotensenkung und Senkung des Impacts durch Retouren. So. Was war jetzt nochmal eine zweite Frage von dir? Sorry, ich habe mir nicht alle
Können melden. Wir oder könnt ja. ihr, können ja. Distanzhändler, ein neues Wort gelernt, könnt ihr kommunikativ das Verbraucherinnenverhalten beeinflussen und wie?
Ja, also wir haben tatsächlich zu dem Thema gerade im letzten Jahr zusammen mit einer Reihe von Universitäten ein Projekt gestartet, um zu gucken, welche Art der Kommunikation, also sowohl wirklich experimentell im Labor und auch in unserem Online-Shop zu einer Reduzierung führt. Wir haben da auch signifikante Ergebnisse erzeugt. Wir haben aktuell, weil es eine kleine technische Umstellung gibt, haben wir diese Kommunikation nicht. Aber normalerweise hast du bei uns im Online-Shop auch eine Kommunikation, wenn du zum Beispiel eine Auswahlbestellung tätigst, also du kaufst dir das T-Shirt in der gleichen Farbe in drei Größen, dann kriegst du auch den Hinweis, auch kommunikativ optimiert, und da sehen wir auch Effekte. Klar, also da sehen wir Effekte und da das nutzen wir auch, aber es ist natürlich begrenzt und man muss auch schon sehr vorsichtig sein, weil, das ist auch ein sehr starker Insight, die Verantwortung liegt bei uns. Das sagen uns auch die Kunden ganz klar. Also es ist auch eine ganz, ganz starke Verantwortungsdelegation an uns als Unternehmen, dass wir dafür verantwortlich sind, die Dinge uns zu lösen und uns nachhaltiger aufzustellen. Deswegen sind wir da auch immer vorsichtig im Sinne von, was ist jetzt richtig edukativ und was ist einfach unsere Aufgabe, Dinge zu verbessern.
Aber da gibt es doch inzwischen eine Menge Tools, ne? Dass man auch versucht, den Leuten nicht nur irgendwie so eine Größentabelle darzulegen, ja. sondern digitale Tools, KI-basierte Tools, die dir helfen, das Möbelstück in einem Raum zu simulieren genau. oder rauszufinden, ob die Größe passt.
Genau, das gibt es. Das, also zum Beispiel so Themen wie Größenberater gehen wir gerade aktiv wieder an. Ich glaube, das Darstellen von Produkten im Raum kannst du bei Otto eh schon machen, also wie es bei dir aussieht. Und das sind genau die Punkte, da anzusetzen, dass Retouren eigentlich erst gar nicht entstehen, dass die Auswahl einfach passgenauer ist für die Kundinnen. So, Andreas, habe ich jetzt deine Frage gut beantwortet?
Ja, ich weiß, es ist halt auch ein schwieriges Thema. Also auch, dass du nicht über Retourenquoten, also dass du halt keine nennen darfst. Mich würde halt zum Beispiel interessieren, es gibt ja nicht nur Otto.de, es gibt auch sowas wie Bonprix oder Bauer. Das sind ja verschiedene andere Marken, die auch ein bisschen anders gelagert sind. Und da hätte ich schon die Frage, vielleicht kannst du sie beantworten, ein bisschen, gibt es Unterschiede auch zwischen den Markenverhalten? Also dass sozusagen Bonprix-Kunden retournieren mehr als Otto-Kunden oder umgekehrt, kann man sowas sagen?
Das nehme ich jetzt mal als Impuls, weil damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich habe mich tatsächlich noch nie beschäftigt, um mal zu gucken, wie sind die Retourenquoten zwischen den Konzerngesellschaften auf gleichen Sortimenten. Wir gucken da immer sehr stark bei uns rein. Deswegen, ich kann dir da ehrlicherweise überhaupt keine Antwort zu geben, weil ich es nicht weiß.
Dann die nächste Frage, die du vielleicht nicht beantworten kannst, nämlich, wird bei Otto retournierte Ware vernichtet und wenn ja, in welchem Umfang?
Also wir haben, das sagte ich ja schon eingangs, wir haben sehr effiziente Prozesse, was das angeht. Da kann ich dir sogar eine Zahl nennen, weil wir die uns gerade wieder angeschaut haben für Textilien. Wir bringen, glaube ich, über 95% wieder als Lagerware in den Verkehr. Bedeutet, wird aufbereitet, geht wieder ins Lager und wird wieder verkauft. So. Weil das auch nicht so kompliziert ist, um es ganz einfach zu sagen. Ne? Und für Dinge, die wir nicht wieder verkaufen, sei es B-Ware oder C-Ware oder noch schlechtere Ware, gerade im Technikbereich zum Beispiel, nutzen wir etablierte Recommerce-Partner, um die Ware dann auch zu verkaufen. Wir haben auch tatsächlich schon überlegt, ob wir zum Beispiel Haushaltsgeräte als B-Ware wieder auf otto.de anbieten, haben wir in kleinem Umfang auch gemacht, haben aber festgestellt, dass die Prozesse, das online zu bringen, das wieder als Distanzhändler anzubieten, häufig ineffizienter sind, als wenn du größere Partner belieferst, die einfach stationär B-Ware verkaufen, nicht als Otto, sondern stationär. Da hast du im Endeffekt den gleichen Nachhaltigkeitsimpact, aber du hast einen einfacheren Prozess hinten dran. Und das sind jetzt nochmal zwei Beispiele, wie wir da vorgehen. Das heißt, da gibt es sehr, sehr effiziente Verwertungskanäle, wo jedes Interesse besteht, nichts wegzuschmeißen, sondern tatsächlich in verschiedenen Gradings weiter im Kreislauf zu halten.
Ich würde nochmal gerne mit dir das Thema Klimaschutz auch streifen. Ihr seid ja schon ewig Mitglied. Früher hieß die 2-Grad-Initiative, heute heißt sie Stiftung Klimawirtschaft. Ihr seid Mitglied der SBTI, habt euch ein 1,5-Grad-Ziel gesetzt. Das heißt, ihr seid eigentlich immer besonders ambitioniert und vorreitermäßig positioniert. Und gleichzeitig denke ich, oha, Weil Klimaschutz ja besonders schwierig ist, wenn man ein Handelsunternehmen ist. Also deshalb kannst du da mal ein bisschen Licht reinbringen. Also ja. Das eine sind eure Eigenmarken und eure eigenen Prozesse. Ja. Aber ein 1,5-Grad-Ziel als ein global agierendes Handelsunternehmen mit hochkomplexen ja. globalen Wertschöpfungsketten, wie geht das?
Ja, wie geht das, genau.
Und auf welchem Grabpfad seid ihr heute? Also es gibt ja auch manche, die dann mit Initiativen wie Right Based on Science oder so zusammenarbeiten und genau wissen, wir sind aktuell auf einem 4-Grad-Pfad. Wo steht ihr da und wie kommt ihr dahin?
Gut, ich fange mal an mit, wie kann man, also ich schichte mal die 1,5 Grad in unserem Geschäftsmodell ab. Ne? Wie haben wir vor, das zu erreichen oder wie erreichen wir das als erstes? Also in der Tat, das ist eine Riesenherausforderung. Das war mit die größte Herausforderung im letzten Jahr für uns. Also wir haben uns ja im letzten Jahr ein SBT gegeben. Das wurde, also wer den Prozess so ein bisschen bekennt, man bekommt etwas Support von der SBTi. Das Ganze läuft ja nach Greenhouse Gas Protokoll. Man setzt sich also Ziele. Man committet sich erstmal, sagt so, ich möchte das. Dann hat man eine gewisse Frist, in der man sich konkrete Ziele setzt und die auch mit Maßnahmen untermauert und einreicht. Und dann wird man validiert. Das Ganze ist im Februar diesen Jahres passiert. Da sind wir validiert worden. Das heißt, unsere Ziele, die wir eingereicht haben und auch der Transition Plan sind quasi approved von der Science-Based Target Initiative. Und für uns war das tatsächlich eine Riesenherausforderung zu sagen, wie gehen wir das Thema eigentlich an? Und wir müssen es eben sehr differenziert angehen. Also wir haben uns beispielsweise dafür entschieden, auch wenn wir es nicht gemusst hätten, dass wir den Marktplatz mit in den Scope mit aufnehmen. Ne? Also das ist ein bisschen technisch, aber das Greenhouse Gas Protokoll schreibt vor, Purchased Goods and Services sind Teil quasi der Bilanz. Und wir gesagt, ja, das mag da drinstehen, ist aber nicht wirklich zeitgemäß, um auch die Plattformökonomie abzubilden. Also haben wir gesagt, wir nehmen die Marktplatzpartner auch mit rein. Du kannst aber, das sagte ich ja eingangs, nicht einfach zu einem Marktplatzpartner gehen und sagen, so, jetzt gib mir mal die Emissionen in deiner gesamten Lieferkette, wir vereinbaren Ziele und das geht runter. So, deswegen setzen wir uns für den Marktplatz und auch für Fremdmarken setzen wir Supplier Engagement Ziele. Das heißt, Marktplatzpartner sind aufgefordert, sich selber SBTi konforme Ziele zu setzen und sich zu validieren.
Was heißt aufgefordert? Ist das ein Wunsch oder ist das ein also ist das fakultativ oder ist das?
Also wir sprechen jetzt über Anreiz.
Wie bitte? Wie kommuniziert ihr sowas?
Wir sprechen jetzt über Anreize, die gesetzt werden, aber auch da 80-20. Zuerst geht es um die großen Partner und die überzeugen wir one-on-one, das zu tun. Und je näher wir uns diesem Ziel nähern, das ist 27, 28, desto mehr müssen wir auch überlegen, wie ziehen wir die Schrauben an, dass wir dieses Ziel erreichen. Also im Moment haben wir eine positive Perspektive, dass wenn wir x Partner umstellen auf SBTi-konforme Ziele, dass wir dieses Ziel auch erreichen. Das heißt, das ist wirklich One-on-One-Arbeit und Überzeugungsarbeit bei den Partnern, gepaart mit Anreizen. Und dann kannst du weiter abschichten, dann bleibt unsere eigene Lieferkette übrig in allen Sortimenten. Und da reden wir zum Beispiel über eine Hardwaren-Möbellieferkette, die einen sehr großen Anteil der Emissionen in unserer Bilanz ausmacht in der Lieferkette, wo wir jetzt anfangen, auch da mit strategischen Lieferanten uns auszutauschen und zu gucken, wie kriegen wir da die Emissionen runter. Wir sind nicht die Einzigen, das ist das Gute. Also du merkst, dass sich da von verschiedenen Seiten da immer mehr Parteien zugehen. Aber da müssen wir wirklich in das Accounting rein. Das heißt, wir erheben die CO2-Emissionen. Wir müssen in die Maßnahmen rein, wir müssen gucken, wie in den Herstellungsländern ändern wir den Strommix im Netz, was kann man an den Standorten der Hersteller machen, was die Wärmeproduktion angeht. Aber da wird Möbel ein sehr großer Schwerpunkt sein. Da gehen wir rein, also da müssen wir selber aktiv werden. Da können wir nicht nur sagen, setz dir bitte ein Ziel, sondern da werden wir auch in die Maßnahmensteuerung mit reingehen. Und dann haben wir einen Riesenbatzen an Emissionen, der liegt, was ich auch eingangs sagte, der liegt im Zweifel, wenn ihr bei Otto kauft, bei euch. Bei allen Geräten, die einen Stecker haben. Und da accounten wir dann den Stromverbrauch und den setzen wir in CO2 um. Und da haben wir natürlich ein großes Interesse daran, dass wir möglichst viel Ökostrom im deutschen Netz haben. Und das werden wir auch, da sind wir gerade am gucken, wie wir das machen, das werden wir auch mit eigenen Maßnahmen unterstützen, den Strommix in Deutschland
umzustellen. Eigene Maßnahmen, darf ich da nachhaken? Ich weiß das von anderen Unternehmen, ja. Automobilbranche, die teilweise dann selber tatsächlich zu Energieerzeugern werden, weil allein das die Möglichkeit ist, um die KonsumentInnen-Seite dann mit abzudecken.
Exakt. Also genau in diese Richtung denken wir gerade. Da gibt es ja verschiedene Spielarten. Machst du Power Purchasing Agreements, also kaufst du dich quasi mit anderen ein, baust du einen eigenen Windpark, wie machst du das? Aber und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu aus Nachhaltigkeitsstrategie zu nachhaltiger Unternehmensstrategie. Du kommst auf einmal in potenziell neue Geschäftsfelder rein, die du eigentlich angehen musst, um deine Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. So. Und wir haben das sehr gut abgeschichtet. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man von 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr auf einmal auf 5,5 Millionen Tonnen CO2 springt, da stehst du erstmal vor einem Riesenberg. So, und die Phase des letzten halben Jahres war wirklich erstmal abzuschichten und jetzt zu gucken, wo haben wir die größten Hebel, und das gehen wir jetzt an. So, und zu der Frage, wo stehen wir gerade? Wir haben noch nicht so eine super fancy Software, wo wir sagen können, jetzt sind wir genau auf dem und dem Punkt, sondern das ist eine parallel, hat eine wirklich eine sehr intensive Arbeit, die Datengrundlagen erstmal zu schaffen und zu sagen, ja, am Anfang kannst du modellieren, ne? Dann nimmst du Annahmen und sagst dir, okay, machst einen Spend-Based-Ansatz oder einen Weight-Based-Ansatz. Heißt, ich gucke mir an, wie viel gebe ich aus für die Ware und modelliere die Lieferkette in CO2-Emissionen. Und das machen wir gerade immer granularer, um halt mehr Primärdaten, echte Daten zu haben, mit denen wir besser messen und dann auch besser steuern können. Weil du kannst ja nur sagen, meine Maßnahme wirkt, wenn ich auch weiß, wie viel bringt die Maßnahme tatsächlich, die ich angehe. Ne? Das lässt sich über Modellierung nicht abbilden.
Ihr habt ja schon ganz früh darauf gesetzt, nachhaltigen Konsum zu fördern. Ihr wart zum Beispiel Transparenzhinweis, einer der wenigen Gründungspartner von Utopia, habt uns 2007 unterstützt und da gab es erst praktisch eine PowerPoint-Folie. Und auch in eurem Shop beobachte ich, dass ihr schon sehr lange den nachhaltigen Konsum fördert, indem ihr zum Beispiel im Sortiment selber sichtbar macht, bestimmte nachhaltige Attribute. Da habt ihr garantiert auch verschiedenste Ansätze ausprobiert. Ich kann mich an einen Dachclaim erinnern oder eben zum Beispiel so eine Art Siegel. Sind nicht wirklich Siegel, aber halt Produktkennzeichnungen. Das wäre nochmal eine andere Frage. Vielleicht kommen wir da später noch dazu, wie diese Kennzeichnungen denn die nächste Regulatorik überleben. Aber kannst
Gute
du uns mal
Frage.
zusammenfassen, was ihr da genau gemacht habt, um sozusagen Nachhaltigkeit im Sortiment gegenüber den KonsumentInnen sichtbar zu machen?
Ja. Also, wir würden gerne noch mehr machen, aber es ist gerade nicht so einfach, weil wir uns auch an vielen Stellen unsicher sind, wie offensiv wir das Thema kommunizieren können dürfen. Also, ich weiß nicht, der Begriff von Greenwashing zu Greenhushing oder diese Entwicklung, die sieht man ja sehr stark. Also, ich persönlich finde es erstaunlich, wie vor 2 Jahren es wirklich Stilblüten getrieben hat, wo überall Nachhaltigkeit dran stand. Also wenn man lineares Fernsehen geguckt hat, in jedem Werbeblock, also wirklich auch krasses Greenwashing überall. Deswegen ist auch diese Initiative der EU, begrüße ich total, da über komplizierte Titel Empowering the Consumer for the Green Transition und dann auch die zukünftige Green Claims Directive, dafür eine Standardisierung und Vereinheitlichung und Regeln zu sorgen, löst aber auch sehr viel Unsicherheiten aus bei uns, weil es tatsächlich für uns auch gar nicht so einfach ist zu interpretieren, wie gehen wir jetzt damit um. Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich in den Produktlisten auch das Wort Nachhaltigkeit benutzt, haben die Produkte mit nachhaltiges Produkt, glaube ich, auch hervorgehoben, haben auch das Feedback bekommen, wenn du die KundInnen fragst, ja, ist die einfachste Variante, was zu erkennen. Steht aber im krassen Widerspruch zu genannten Regulatoriken, weil einfach die Beweisführung an der Stelle fehlt. Man spricht ja mal von pauschalen Umweltaussagen, also die Aussagen zu pauschal sind und wir eigentlich sofort dafür sorgen müssen, dass du es gut erklärst und dass nur Themen auch ausgelobt werden, die Third-Party-accredited sind. Also was haben wir gemacht? Wir haben unser Siegelportfolio bereinigt. Wir haben sowieso schon sehr stark nur auf unabhängige Siegel gesetzt, das heißt, das haben wir nochmal verschlankt und wirklich gesagt, so die Anforderungen oder nur das darf ausgelobt werden. Wir haben auf den Begriff Nachhaltigkeit verzichten wir an vielen, also so gut wie es geht, gerade wenn es um die Produktauslobung geht. Und wir erklären möglichst schnell, was konkret dahinter steht. So. Aber trotzdem sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Und wir haben uns jetzt auch wieder Ziele gesetzt für die Steigerung nachhaltiger Sortimente auf der Plattform. Wir messen das dann eben über so ein Attribut. Aber ob wir in 3 Jahren noch über so eine Art von Kommunikation sprechen, weiß ich gar nicht. Also, ne, ob wir da noch so ein Labeling haben oder ob wir dann darüber sprechen, dass eigentlich mehr der Impact des jeweiligen Produktes nachgewiesen werden muss auf verschiedenen Kategorien, Wasser, CO2, Schadstoffe, wie auch immer. So viel Unklarheit tatsächlich und auch viel Unsicherheit, wie wir damit
Also
umgehen.
würdest du sagen, die regulatorischen Maßnahmen, so wie Green Claims, EMCO und UWG, verändern die Situation eigentlich eher zum Schlechten für die Nachhaltigkeit oder ist es nicht so einfach?
Das ist nicht so einfach. Also ich finde es richtig, aber es löst viel Unsicherheit aus. Und ich würde mal sagen, wir sind gerade in einer Findungsphase, wie man richtig damit umgeht. Und ich glaube, wir haben einfach ein großes Spannungsfeld aus, es wirklich objektiv richtig zu machen, einen hohen Informationsgehalt zu leisten, aber gleichzeitig, unabhängig von Greenwashing, die Anforderungen an eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne im Kaufprozess zu erfüllen und trotzdem noch die richtigen Trigger zu setzen, dass wir nachhaltigen Konsum fördern.
Aber ich erinnere jetzt, abgesehen von EMCO und Green Claims Directive, und finde deine Einschätzung wirklich interessant und teile die total, erinnere ich aber auch, dass es vorher bei euch ja durchaus ein gewisser Kampf war, will ich jetzt mal sagen. Also die Frage, wie macht man das? Ist das der grüne Böbel? Ist das ein Filter? Findet das irgendwie in der Navi statt? Kriegt das einen Platz auf der Home? Also es geht ja auch immer um Sichtbarkeit. Also abseits dessen würde mich jetzt wirklich interessieren, was sind denn eure Erfahrungen damit? Also weil das auch bei anderen Online-Händlern ist das ja immer ein Thema, wie kennzeichnet man nachhaltige Produkte? Wird das von Konsumenten, es muss einfach sein, wird es wahrgenommen, wird es genutzt? Ihr macht das schon so viele Jahre, also ich glaube, kein Unternehmen hat da solche Erfahrungswerte wie ihr, deshalb würde mich das mal interessieren, abseits der künftigen Regulatorik. Ja.
Also es wird genutzt, aber man muss schon immer die Erwartungshaltung irgendwie klar machen, dass das jetzt nicht dein Vertriebshebel Nummer 1 ist und auch nicht Vertriebshebel Nummer 2, 3 und 4, sondern es ist eine zusätzliche Information, die einen Kauf unterstützt. Was es ganz gut deutlich macht, ist, wir machen auch Experimente, wo wir auch mal ausschalten. Ne? Also wir gucken uns mal an, was passiert, wenn du es ausschaltest, das Labeling. Und wir haben teilweise diese Experimente abgebrochen, weil die Conversion-Quote eingebrochen ist. Und zwar so stark, dass wir gesagt haben, das wollen wir uns nicht weiter leisten. Wir lassen es dran. So. Also es hat einen Einfluss auf den Kauf. Also eine Nachhaltigkeitsausübung hat einen klaren Einfluss. Du rettest damit aber nicht irgendwie deinen Vertrieb und du darfst es nicht zum ersten Thema machen. Und man muss aber auch sehr gezielt schauen, wie man es einsetzt. Also wir haben da auch noch, ich glaube, viel Potenzial, auch gerade was so Themen wie Nudging angeht und dass man dann noch stärker, geschickter auch das Thema kommuniziert im Rahmen des regulatorisch Möglichen. Aber um euch mal ein Beispiel zu geben, so eine Ausübung, so ein kleines grünes Siegel, was auch genau erklärt, warum bin ich nachhaltig, das löst was aus. Wir haben auch einen Filter. Ich glaube aber, dass so Themen wie Filter massiv überschätzt werden, auch in regulatorischen Diskussionen, die gerade stattfinden, zum Thema, wie gestalte ich Verbraucherpolitik, damit nachhaltiger Konsum gefördert wird. So ein Filter wird bei uns im ganz, ganz niedrigen einstelligen Prozentbereich genutzt. So. Mhm. Also es ist kein Thema, wo wir sind Mainstream, muss man auch sagen. Wir sind nicht die dunkelgrüne Plattform, wo sich die Community noch stärker trifft. Wir bieten für alle an. Aber in diesem Kontext Mainstream ist das Verhalten im Wesentlichen nicht so, dass ich jetzt genau suche und filter, sondern wenn es mir begegnet und es mir in meinem Kaufprozess einen Unterschied machen kann, dann nehme ich es an. Aber die Konsumenten, die wirklich ganz, ganz aktiv danach suchen, das ist nicht die Mehrheit. Das ist ein kleiner Teil.
Du hast ja eben das Stichwort Nudging gebraucht. Ne? Da kommt man ja zu der Frage, ist es eigentlich eher ein Push oder ein Pull? Also ist es eher ein Pushen, ihr pusht Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig erinnere ich, dass natürlich jeder Pixelfläche auf so einer Website umkämpft ist, weil es gibt ja auch noch andere Themen, die ihr pushen wollt und Rabattaktionen und so weiter. Also welche Chance für Nudging gibt es denn angesichts von umkämpfter Fläche in einem Shop?
Das müssten wir in dem nächsten Podcast in einem halben Jahr besprechen. Wir starten gerade ein Kooperationsprojekt mit einer anderen Uni, um mal genau das herauszufinden. Wie ist eigentlich der Wert von so etwas? Ne? Wie ist der Wert? Weil wir dieses Thema bisher noch nicht so aktiv angegangen sind, dass wir jetzt wirklich, dass ich datenbasiert hier sagen kann, so und so viel bringt das und das macht das dann auch im Verhältnis zu anderen vielleicht aus. Ne? Aber genau das wollen wir jetzt herausfinden, wie der Wert davon ist. Deswegen auch da, ähnlich zu den Retourenquoten, noch keine Fakten, die ich euch nennen kann, in dem Fall kann.
Jetzt ist es ja so, dass ihr, wenn je genauer ihr quasi, also bei, ich nenne es mal bei Eigenprodukten oder Eigenmarken, je genauer ihr da die Lieferkette analysiert oder überhaupt den Impact eurer Produkte analysiert habt, desto mehr Daten und Fakten habt ihr eigentlich, über die ihr kommunizieren könntet, was natürlich bei komplexen Dingen vielleicht nicht ganz einfach ist, aber habt ihr Pläne im Haus sozusagen dann aus diesen Daten auch was zu machen, was dann vielleicht punktuell, weil es dann eben keine pauschale Umweltaussage ist, sondern eine ganz konkrete Aussage, die ihr auch belegen könnt, weil ihr sie ja gerade erst belegt habt. Habt ihr da Pläne, sowas zu machen?
Ja, also ja, haben wir, aber nochmal so ein, weil wir es vorhin auch von Fokus hatten, ne? Nochmal Einordnung. Was beschäftigt uns beim Thema Daten gerade? Uns beschäftigt beim Thema Daten gerade massiv tatsächlich mehr Daten aus der Lieferkette zu bekommen. Und zwar vor allen Dingen auch, um ab dem nächsten Jahr Reporting Ready für CSRD zu sein. Sowohl auf den ESRS geforderten Daten und dann auch den strategischen KPIs, die wir uns setzen. Genauso wie beim Thema Klimaschutz. Das ist unser Fokus gerade. Wirklich die Datengrundlagen stärker auszubauen, um reportingfähig zu sein. Die Frage, wir gucken sehr stark in diese Richtung gerade, ne? Also man muss schon sagen, wir machen gerade eine sehr Impact- und Regulatorik-bezogene Nachhaltigkeitsarbeit bei uns, was ich auch total richtig finde. Aber wir vergessen da manchmal ein bisschen die Kundinnenperspektive, einfach aus den aktuellen gegebenen Prioritäten, die wir erfüllen müssen. So. Und deswegen wird das Thema sicherlich, ich glaube ganz fest daran, dass das wieder wichtiger wird. Aber im Moment gucken wir auf CSRD, gucken auf Berichtspflichten, gucken auf Scope 3 Klimaemissionen, die wir irgendwie in den Griff kriegen müssen, erstmal auch in der Messbarkeit. Und ich glaube, dann schauen wir auch wieder stärker in Richtung KundInnen.
Höre ich übrigens auch nicht zum ersten Mal. Genauso.
Nee, ist auch ein Schmerz, ist auch echt ein Schmerz. Aber ich habe es mir auch, wisst ihr, ich habe es mir auch in einer Art gewünscht. Also Maike, du hast das vorhin gesagt, so vor 4, 5 Jahren haben wir alle, und wir haben das, glaube ich, bei Otto immer mit einem guten Wissen und Gewissen gemacht. Wir haben unsere eigenen Standards gesetzt. Ja, welche Labels sind denn jetzt nachhaltig? So, wie loben wir die aus? Welche Anforderungen haben wir am Fremdmarkt? Mhm. Ne? Wie viel Prozent muss da drin sein und so? Da greift ja die Regulatorik jetzt immer stärker ein und schafft ja auch mehr Standards. Aber die Downside ist halt, wir gucken ganz stark nur noch in diese Richtung.
Das gibt mir damit ein gutes Stichwort für eine Frage, die ich dir stellen will. Das Thema Regulatorik finde ich besonders spannend. Und du hast ganz am Anfang auch nochmal gesagt, wie sich ja in den letzten Jahren da die Landschaft verändert hat. In den Zeiten, in denen man wie ihr und ein paar andere Unternehmen voranschreitet und besser ist als die anderen, nimmt man damit ja in gewisser Weise auch immer Nachteile im Wettbewerb im Kauf. Und die Regulatorik führt dann wieder ein bisschen dazu, diese Level Playing Fields herzustellen. Deshalb würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wie guckt ihr denn als Otto auf diese Regulatorik? Also ich höre aus vielen großen Unternehmen auch eben dieses Stöhnen, dieses Gefühl, wir machen gar nicht mehr Projektarbeit und inhaltliche Arbeit, wir sind wahnsinnig Regulatorik fokussiert. Ja. Und auf der anderen Seite eben diese Sache, dass man sagt, nee, das gilt ja jetzt für alle, ist doch eigentlich fairer. Wie ist da euer Blick? Ist es das rechte Maß? Sagst du, das ist so eine Übergangszeit? Wünscht ihr euch noch mehr Regulatorik oder sagt ihr, jetzt reicht's erstmal? Also das würde mich wahnsinnig interessieren.
Ja, also ich begrüße das grundsätzlich immer sehr, aber es nimmt sehr viel Kapazitäten ein. Also das fängt damit an, dass wir bei uns mittlerweile eigene Compliance-Stellen im Team haben, die sich wirklich nur um Regulatorik kümmern. Und das passiert auch an ganz vielen anderen Stellen im Unternehmen, weil das kann ja nicht nur bei der Nachhaltigkeitsabteilung liegen. Also es bindet sehr viel Ressourcen. Und man muss schon immer sehr abwägen, worauf fokussiert man jetzt, also was steht jetzt als nächstes vor der Haustüre. Und das ist auch erstmal ein Verstehen und Wissen aneignen und gucken, was kommt denn da in der Vorschau. So, ich finde das aber grundsätzlich gut. Ich habe das auch immer gefordert, weil ich dieses, jeder setzt seine eigenen Standards und selbst wenn das gut meint, führt das zu einer sehr großen Heterogenität im Markt, die auch sehr viele Unsicherheiten schafft. Ne? Also beispielsweise, du hast eine Fremdmarke, ich bleibe jetzt nochmal ganz banal bei den Produkten und jeder der Händler hat eine andere Anforderung an sie, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, zum Beispiel in der Auslobung. So, wünsche ich mir mehr Regulation? Ich wünsche mir nicht mehr Regulation. Ich würde mir aber wünschen, dass man sich nochmal genauer anschaut, zu wem stehen wir denn eigentlich im Wettbewerb? Und wenn ich mir anschaue, wer gerade auf europäische Märkte drängt, chinesische Plattformen, dann frage ich mich schon, wie wir mit unseren Anforderungen in puncto Klimaschutz und weitere da im Wettbewerb bestehen sollen. Wenn von außen alle reindrängen, die kleinen Seller auf die europäischen Plattformen kommen, die gesamten Plattformen nach Europa kommen und einfach mit anderen Standards in unserem Markt agieren. Und das finde ich schwierig. Ich finde auch die Lösungsfindung da sehr schwierig. Ne? Mhm. So, da kann man jetzt ganz einfach sagen, ja, ändert die Zollfreigrenzen, ne? Also wenn wir jetzt auf die Temu und Shein's schauen, kontrolliert das stärker. Aber ich finde, wir müssen auch noch stärker in Richtung Klimaschutz und andere Themen schauen. Ich bin kein Politiker, Ich habe noch keine Lösung dafür, aber in puncto, in diese Richtung haben wir hier kein Level Playing Field.
Ja, spannend. Ich wollte gerade dir nämlich naiv die Frage stellen, ob eigentlich es Stellen gibt, wo gerade durch die Regulatorik für euch ein Wettbewerbsvorteil entsteht, weil ihr weiter seid als andere. Aber jetzt höre ich gerade eigentlich eher, dass das natürlich eine sehr europäische Denke ist und das global betrachtet ganz andere Herausforderungen vor der Tür stehen.
Absolut. Also im europäischen Vergleich schaffen wir natürlich Level Playing Field und da will ich mich gar nicht beschweren. Aber im außereuropäischen Vergleich tun wir das aktuell noch nicht.
Das nehme ich mal als Schlusswort, weil wir schon ordentlich über der Zeit sind. Ben, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, für die vielen Insights, die du uns mitgegeben hast. Ich fand es wirklich eine sehr spannende Aufnahme heute. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Das hat mir großen Spaß gemacht. Es ist auch schön, nochmal so alles zu rekapitulieren, worüber man so tagtäglich in der Mühle gar nicht mehr so nachdenkt. Und ich danke euch für das gute Gespräch.
Und wir hätten natürlich gerne hier gleich eine Doppelfolge draus gemacht. Und vielleicht ist es tatsächlich ist dieses Thema, das du vorhin erwähnt hast, diese Zusammenarbeit mit der Uni zum Thema Nudging, vielleicht ist das was wir nochmal machen sollte. Wir sind auf alle Fälle am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann liken oder abonnieren Sie doch bitte Grüne Wiese, der Podcast von Same Consulting bei Utopia. Und wenn Sie Lust haben, dann geben Sie uns eine Bewertung, selbstverständlich bitte eine möglichst gute Infos und Links finden Sie wie üblich in den Shownotes. Und wenn Sie den Same Newsletter auf saim.de/newsletter abonnieren, dann erfahren Sie auch, wann die nächsten Folgen kommen und was wir auch sonst so in irgendeiner Weise machen. Danke nochmal an Benjamin Köhler für die Zeit und an die vielen Infos und Einsichten und natürlich auch danke an dich, Maike, für die vielen schlauen Fragen.
Ja, und ich schließe mich an. Ben, danke, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht und danke auch wie immer an dich, lieber Andreas.
Grüne Wiese, der Podcast von Same. Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.